Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. PFAS oder Ewigkeitschemikalien und der Nachweis dieser toxischen Verbindung im Trinkwasser beschäftigt uns zu Beginn der Sendung ausführlich. Außerdem fragen wir pünktlich zur Ferienzeit, wo eigentlich die Kreuzfahrtreedereien beim Klima- und Umweltschutz stehen. Außerdem berichten wir auch noch von Problemen mit Bären und wie die slowakische Regierung damit umgeht. Im Verbrauchertipp geht es um den Betrug bzw. um die Vermeidung dessen bei Handwerker-Notdiensten. Ewigkeitschemikalien werden in der Umwelt nicht abgebaut und belasten Böden und Gewässer für Jahrhunderte. PFAS, unter dieser Abkürzung sind Tausende von Fluorverbindungen zusammengefasst, die unter anderem in Pappbechern, Pfannbeschichtung oder auch Sportbekleidung stecken. Das Umweltbundesamt schreibt, PFAS werden aufgrund ihrer wasser- und fettabweisenden Eigenschaften sowie ihrer Stabilität und Langlebigkeit gezielt eingesetzt. Jedoch sind viele PFAS toxisch und reichern sich über die Nahrungskette an. Ein Grundbaustein dieser PFAS ist Trifluoracetat, kurz TFA. Und dieser Stoff zersetzt sich niemals unter natürlichen Bedingungen. Also wo TFA einmal hingelangt ist, da ist der auch noch in 100 Jahren, zum Beispiel im Trinkwasser. Heute Morgen hat das Umweltbündnis Pan-Europe seine Ergebnisse einer groß angelegten Trinkwasseruntersuchung vorgestellt. Und Stefan Michel kennt die Details.
Die Mitgliedsorganisationen von Pan-Europe haben 55 Trinkwasserproben aus 11 europäischen Ländern analysieren lassen. Das Ergebnis? Alle Proben waren mit der Ewigkeitschemikalie TFA verunreinigt. Helmut Butcher-Schaden vom österreichischen Umweltverband Global 2000.
Die höchsten Mengen an einer menschgemachten Chemikalie im Wasser stellt TFA dar. Und das ist eigentlich eine sehr große Überraschung. Viele Menschen in Europa, in vielen Ländern, haben das nicht einmal vor einem Jahr noch irgendwo in Behördenberichten gesehen.
Erst im April hatte Pan-Europe Proben aus Flüssen und Grundwasserreservaten ins Labor gebracht. Auch hier das Ergebnis: In jeder Probe fand sich TFA.
Tatsächlich ist die Belastung durch diese menschgemachte Chemikalie die größte Verschmutzung von Gewässern, die es jemals gegeben hat. Und zwar, weil wir sie tatsächlich in allen Oberflächengewässern, ob Flüsse oder Seen, aber auch in allen Grundwasserproben nachgewiesen haben.
Ja, die Ewigkeitschemikalie ist inzwischen fast überall anzutreffen, bestätigt das Umweltbundesamt. Und zwar nicht nur in der Nähe der Chemiefabriken, in denen die Ausgangsprodukte von TFA, die PFAS, hergestellt werden, sondern selbst in Naturschutzgebieten. Vor allem aber in Landwirtschaftsregionen, so Helena Banning vom Umweltbundesamt.
Intensive Landwirtschaft betrieben wird, gerade sowas wie viel Maisanbau, Weizenanbau, diese Ackerfrüchte. Dort wird sehr, sehr viel TFA dann auch gemessen im Grundwasser. Das lässt sich wirklich eins zu eins sehen, dass genau in den Gebieten erhöhte TFA-Konzentrationen auftreten.
Das liegt an den Pflanzenschutzmitteln, die polyfluorierte Substanzen, die PFAS, enthalten. 26 dieser Wirkstoffe sind in Deutschland für die Landwirtschaft zugelassen. Sie sind allesamt gut wasserlöslich, sie werden von Mikroorganismen zu TFA abgebaut und das gerät dann ins Grundwasser. Zum Beispiel TFA aus dem Herbizidwirkstoff Lufenacet.
Das ist eben so ein Stoff, der sehr, sehr viel angewendet wird in der Landwirtschaft und der ist anscheinend sehr schwer zu ersetzen. Der hilft gegen Ackerfuchsschwanz, das ist ein Unkraut, was schwer zu bekämpfen ist.
Erklärt Helena Banning. Wir Menschen nehmen aber TFA nicht nur durch das Trinkwasser auf, sondern auch über andere Getränke und Nahrungsmittel.
Wir wissen, dass TFA-Gehalte zum Beispiel im Bier gemessen wurden, ne, und dass diese TFA-Gehalte im Bier eben nicht aus dem Wasser kommen, sondern aus dem Hopfen beispielsweise. Aber ansonsten ist es auch in anderen Lebensmitteln zu finden.
Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass eine Konzentration von mehr als 60 Mikrogramm TFA pro Liter Trinkwasser gesundheitsgefährdend ist. So hohe Werte werden bislang nicht gemessen.
TFA-Konzentrationen, wie sie jetzt im Wasser sind, die können aufgenommen werden. Daran werden wir uns nicht vergiften, schon gar nicht akut. Andererseits gibt es eben den Verdacht von TFA, dass es reproduktionstoxische Eigenschaften haben kann in größeren Mengen. Das heißt, das ist schon ein Stoff, der durchaus kritisch ist.
Ist hochkonzentriertes TFA, auch Trifluoressigsäure genannt, also erbgutschädigend? Das Bundesinstitut für Risikobewertung schreibt dazu auf Anfrage,
dass die Substanz auf Basis der vorhandenen Studien nicht nur als gesundheitsschädlich, sondern als giftig beim Einatmen erachtet werden sollte. In tierexperimentellen Studien an trächtigen Kaninchen verursachte das Natriumsalz der Trifluoressigsäure schwerwiegende Fehlbildungen der Augen der Nachkommen.
Für den Umweltaktivisten von Global 2000 ist damit völlig klar, all die Pflanzenschutzmittel, die PFAS enthalten, hätten nie genehmigt werden dürfen, so Helmut Butscher-Schaden.
Alle Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das muss zu einer Einstufung als reproduktionstoxisch 1b führen. Pestizidwirkstoffe mit dieser Einstufung, für die gilt, es gibt keine sichere Grenze. Deswegen hat das Gesetz gesagt, sie dürfen nicht zugelassen werden. 15% der Pestizidwirkstoffe sind PFAS-Wirkstoffe und die müssen verboten werden. Ausschlusspunkt.
Denn es gelte die Vorsorgepflicht. Leichter als bei den Pflanzenschutzmitteln ließen sich andere TFA-Quellen trockenlegen, urteilt das Umweltbundesamt. Imprägnierte Pappbecher und Pizzakartons seien verzichtbar. Und als Kühlmittel taugten statt PFAS auch harmlose Substanzen wie Kohlendioxid.
Über den Nachweis von PFAS im Trinkwasser berichtete Stefan Michel. Wenn sich in der Altstadt der Blick gen Meer verdunkelt, weil sich ein Kreuzfahrtschiff in den Hafen schiebt, dann wird die Schattenseite des Kreuzfahrtvergnügens sichtbar. Doch neben der ungeheuren Größe bzw. Überdimensionierung gibt es noch weitere Nachteile für Umwelt und Klima, die vor allem aus den Schloten kommen. Inzwischen werben immer mehr Reedereien mit nachhaltigen Seereisen oder umweltfreundlichen Kreuzfahrten. Wie klima- und umweltfreundlich die Urlaubsschiffe tatsächlich sind, hat der NABU untersucht. Die Ergebnisse werden zur Stunde in Berlin vorgestellt. Und ich bin nun verbunden mit Sönke Diesener. Er ist Referent für Verkehrspolitik beim NABU. Herr Diesener, in Venedig waren ja die Luftwerte, Feinstaub und Schwefelemissionen lange höher als in vielen deutschen Großstädten. Und das, obwohl ja dort keine Autos fahren. Und diese Schadstoffe kamen aus den Schloten der Kreuzfahrtschiffe. Haben sich die Emissionswerte der Schiffe inzwischen in den letzten Jahren gebessert?
Vielen Dank für die Einladung. Ja, natürlich haben sich einige Dinge getan, aber sie tun sich viel zu langsam. Also die Schiffe sind tatsächlich für riesige Emissionsmengen verantwortlich. Das liegt vor allem daran, dass dort fossile Treibstoffe, leider auch immer noch Schweröl, verbrannt werden und dass im Gegensatz zur Straße solche Dinge wie Rußpartikelfilter und Katalysatoren tatsächlich nur sehr, sehr selten auf Schiffen zu finden sind. Das heißt, das, was dort verbrannt wird, ist deutlich dreckiger, als wir an Land kennen, und dazu wird es auch noch ohne Abgastechnik im Prinzip auf offener Flamme verbrannt.
Können Sie es ein bisschen aufdröseln? Ich habe den Schwefel schon erwähnt. Sie erwähnten gerade den Ruß. Was wird denn da alles emittiert?
Ja, also im Prinzip sind es vor allem die Klimagase, also CO2 oder auch Methan, die aus den Kreuzfahrtschiffen kommen und unsere Klimakrise anheizen. Und dazu dann noch Schwefeloxide, Stickoxide und Feinstaub, die umweltschädigend sind, aber auch stark gesundheitsschädigend für die Anwohnerinnen und Anwohner in Hafenstädten. Übrigens auch für die Menschen an den Küsten und auch die Gäste an Bord.
Ja. Welche technischen Möglichkeiten gäbe es denn, um die Emissionen wirklich deutlich zu vermindern?
Ja, da gibt es einen ganzen Blumenstrauß an Dingen. Was wir vor allem fordern, ist erst einmal Landstrom. Das ist eine bewährte Technologie, die mittlerweile zumindest in Hamburg, Kiel und Rostock auch zur Verfügung steht. Das heißt, die Schiffe sind dann zumindest während ihrer Liegezeit im Hafen im Endeffekt mit grünem Strom versorgt. Das heißt, nicht nur sauber für die Anwohnerinnen und Anwohner, sondern dazu auch annähernd klimaneutral. Das heißt, in der Zeit haben wir auf jeden Fall schon eine ganze Menge gewonnen. Dann können wir natürlich aber auch die Gase oder die anderen Schadstoffe aus dem Abgas filtern, wenn das Schiff dann doch mit seinem Verbrennungsmotor fährt. Das heißt, wir können Stickoxidkatalysatoren einsetzen. Die sind auch schon auf einigen Schiffen im Einsatz. Wir könnten Rußpartikelfilter einsetzen. Und jetzt gucken wir etwas weiter in die Zukunft. In Zukunft, um klimaneutral zu werden, kann man natürlich auch Batterien einsetzen oder dann E-Fuels. Die verbrennen auch schon deutlich sauberer, wobei wir auch dann die klassische Abgasnachbehandlungstechnik, wie wir sie im Prinzip aus jedem PKW, jedem LKW kennen, also Partikelfilter und Katalysator, da einsetzen sollten.
Jetzt werben ja immer mehr Reedereien mit nachhaltigen Seereisen und umweltfreundlichen Kreuzfahrten. Sie haben jetzt geguckt in einem Art Ranking, wie umweltfreundlich sind die denn eigentlich? Wer steht denn da vorne und wer hinten?
Ja, ganz vorne stehen tatsächlich norwegische Marken, also die entlang der norwegischen Küste fahren. Die haben da auch einen geografischen Vorteil. Das heißt, die Abstände zwischen den Häfen sind nicht so lang. Man kann da tatsächlich dann auch immer Landstrom nehmen. Zudem ist der Strom in Norwegen auch relativ günstig. Und Norwegen macht ganz klare Vorgaben. Das heißt, die haben einen regulatorischen Rahmen, der tatsächlich auch da eine Lenkungswirkung entfaltet. Man muss dafür seine Stickoxidemissionen zahlen in einen sogenannten Stickoxidfonds, aus dem dann aber gleichzeitig auch wieder zum Beispiel der Anbau von Stickoxid-Katalysatoren gefördert wird. Gleichzeitig hat Norwegen beschlossen, dass ab dem Jahr 2026 ein Verbot erlassen werden wird für einige Fjorde, dass man da tatsächlich nur noch mit Zero Emission, also emissionsfrei hineinfahren darf. Das kommt 2026 und all diese Dinge haben dazu geführt, dass sich die Reedereien dort schneller auf den Weg gemacht haben. Auf den ersten Plätzen sind aber auch zum Beispiel die deutschen Marken TUI Cruises mit der Mein-Schiff-Flotte oder auch die AIDA-Schiffe. Auch auf den Schiffen ist eine ganze Menge passiert. Wir haben eine ganze Menge Effizienztechnologien dort verbaut oder auch Tests von zukunftsweisenden Technologien wie Batterien oder Brennstoffzellen gesehen. Und das ist bei der Mein-Schiff-Flotte, da ist jetzt ein Schiff in Dienst gestellt worden vor einigen Wochen. Das kann mit Methanol fahren und kann damit potenziell bald klimaneutral betrieben werden.
Das klingt ja zumindest nach einigem Fortschritt. Wie steht es denn insgesamt eigentlich um den Ausstoß von klimarelevanten CO2 und Methan?
Ja, es hört sich jetzt in der Antwort nach viel, viel Lob an. Ja. Tatsächlich bezieht sich das auf die wenigen neuen Schiffe, die dort kommen. Das Gros der Flotten fährt immer noch mit fossilen Treibstoffen, mit Diesel oder sogar mit dem besonders umweltgefährlichen Schweröl. Das heißt, die Entwicklungen, die wir da zeigen im positiven Rahmen, sind bisher leider eher kleinteilig und tatsächlich auch viel zu langsam, um am Ende wirklich klimaneutral werden zu können, wie es das Pariser Klimaabkommen ja auch von der Schifffahrt fordert. Also da sind wir noch weit von entfernt und auch von der Kreuzfahrt mit gutem Gewissen sind wir leider noch weit entfernt, wobei die ein oder andere klimaneutrale Kreuzfahrt hoffentlich vor 2030 tatsächlich buchbar sein wird.
Vielen Dank für diese Information und Einschätzung. Ich sprach mit Sönke Diesener, er ist Referent für Verkehrspolitik beim NABU. Die haben sich mal angestaut, wo eigentlich die Reedereien beim Klima- und Umweltschutz aktuell stehen. In der Slowakei gibt es Probleme mit einigen Braunbären. Die durchstreifen Dörfer und greifen auch Menschen im Wald an. Eine Wanderin starb kürzlich auf der Flucht vor einem Bären. Nun sind die großen Säugetiere in der Slowakei aber auch eigentlich streng geschützt. Doch die neue national orientierte Regierung von Robert Fico entschied, sogenannte Problembären problemlos erschießen zu lassen. Innerhalb weniger Tage wurden gleich 16 Tiere getötet. Und jetzt wird diskutiert, ob tatsächlich nur verhaltensauffällige Tiere abgeschossen wurden oder ob mit den Bären auch Politik gemacht wird. Marianne Alweis berichtet für uns aus der Slowakei.
Es passiert beim Pilzesammeln oder beim Arbeiten im Wald. Tomáš Mozol war wandern im Nordwesten der Slowakei, als ihn ein Bär attackierte. Er ist auf mich losgerannt und hat mich in den Oberschenkel gebissen. Dann hat er mich mit seiner Pranke umgehauen. Wir sind einen steilen Berg runtergerollt. Das hat uns getrennt. Ich bin auf die Beine gekommen, habe geschrien und bin weggerannt. Der Mann hatte Glück und er trug eine dicke Hose. Im Krankenhaus musste er trotzdem behandelt werden, genau wie gleich 5 Menschen nach einem Bärenangriff mitten in der nordslowakischen Kleinstadt Liptovský Mikuláš. Jemand muss den Bären aufgescheucht haben, Hunde oder Menschen, sagt Michael Neštický vom regionalen Jagdverband. Er war ziemlich aggressiv, das ist nicht normal, das haben wir hier noch nie gesehen. Eine Woche später wurde der Bär aufgespürt und erschossen. Im Mai wurden in der Slowakei innerhalb von 17 Tagen gleich 16 Bären getötet. Bekannt wurde das allerdings erst später. Anders als früher machte die neue Regierung unter Robert Fico das nicht sofort öffentlich. Die Regeln für den Abschuss der streng geschützten Bären hat sie kurz davor im Schnellverfahren lockern lassen. Diese Überpopulation, die wir jetzt erleben, ist das Ergebnis jahrelanger Untätigkeit, ein absolutes Versagen des Staates, so der rechtsnationale Umweltminister Tomáš Taraba. Ein Bürger der Slowakei hat das Recht, dass der Staat sein Leben schützt und seinen Besitz. Er hat auch das Recht, Pilze zu sammeln. Auch ein Politiker der Regierungskoalition brüstet sich damit, einen der sogenannten Problembären erlegt zu haben. Er sitzt im Vorstand des slowakischen Jagdverbandes. Neuerdings darf nicht mehr nur ein spezielles Bäreneinsatzteam nach reiflicher Prüfung schießen, sondern auch Jäger. Die warnen schon lange vor einer angeblichen Überbevölkerung von Bären. Umweltexperten sehen das anders. Die Zahl von 1.300 Tieren sei relativ stabil und nicht wirklich das Problem, sagt der Zoologe Michael Haring. Ich sehe eher das Problem, dass jetzt völlig auf Prävention verzichtet wird. Es wird nur noch vom Abschuss geredet. Berichte über den gedankenlosen Umgang mit Müllcontainern oder sogar über illegale Köderstellen mit Futter für Bären gibt es immer wieder. Angelegt von Jägern oder Geschäftemachern, die Bärentouristen anlocken wollen. Über Aufklärung zum richtigen Umgang mit Bären macht sich die amtierende Regierung dagegen lustig. Mit Erfolg. Inzwischen halten mehr als 2/3 der Befragten die Tiere für eine große Gefahr. In den Wahlkämpfen der vergangenen Monate waren Bären zum Teil präsenter als die umstrittene Justizreform oder die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. In der Slowakei ist es oft ähnlich wie in Ungarn, so der Ökologe Ondrej Kamenjar. Wenn große Vorhaben umgesetzt werden sollen, von denen Politiker ablenken wollen, dann setzen sie Themen wie die Bären. Das ist ein typisches Beispiel. Der russlandfreundliche Premier Robert Fico hat sich den Kampf gegen den Bären schon vor seiner Wiederwahl groß auf die Fahnen geschrieben. Gestern nahm Fico zum ersten Mal nach dem Attentat auf ihn wieder an einer Kabinettssitzung teil und verspottete kritische Medien und die Opposition. Einen Landwirtschaftsbetrieb hat der Regierungschef auch schon besichtigt und die Ernte begutachtet. Wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis er selbst wieder vor den Bären warnt. Denn als nächstes will er NGOs zu ausländischen Agenten erklären lassen und möglicherweise das Wahlrecht ändern.
Marianne Allweis berichtete für uns aus der Slowakei. Wer öfter in den Bergen unterwegs ist, der kann die Gletscherschmelze direkt beobachten. Spätestens bei der Einkehr in den Hütten wird sichtbar auf den alten Fotos in der guten Stube, wie weit die Gletscherzunge einmal ins Tal ragte. Wo noch vor 30 Jahren Eis war, ist jetzt nur noch Geröll. Auch die Kulturszene in der Schweiz nimmt sich nun des Themas an. Bis Ende September gibt es landesweit Ausstellungen zu einem gemeinsamen Thema, dem Schmelzen der Gletscher. Ausgangspunkt und Start des schweizweiten Projekts ist der Rhone-Gletscher. Eindrücke von einer außergewöhnlichen Vernissage in Gletsch am Rand des nicht mehr ewigen Eises hat Katrin Hondl für uns gesammelt.
Wassermassen und Gerölllawinen haben in den vergangenen Wochen in der Schweiz Menschenleben und ganze Orte zerstört. Wegen der heftigen Unwetter musste auch die Eröffnung des großen Ausstellungsprojekts verschoben werden. Schau, wie der Gletscher schwindet, heißt die Schau, an der sich Museen in der ganzen Schweiz beteiligen. Zum Auftakt aber ging es in die Walliser Berge, ins Dorf Gletsch, am Fuße des Rhone-Gletschers. Der Kunsthistoriker Bernhard Fiebicher hat das Projekt initiiert.
Eins der Ziele unserer Ausstellung besteht darin, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass etwas verschwindet, dass aber auch etwas im Entstehen ist. Also nicht nur diese Katastrophenrufe der Wissenschaftler, denen nachzugehen, sondern auch der Kunst, der Kultur eine Stimme zu verleihen zu diesem Phänomen des Zerfließens, des Verschwindens.
Et même si le glacier s'en va, quelque chose naît de précieux, qu'il faut absolument préserver.
Selbst wenn der Gletscher verschwindet, entsteht etwas Wertvolles, absolut Schützenswertes, sagt der Landschaftsarchitekt Georges Descombes. Er hat unten im Tal, wo im 19. Jahrhundert noch das Eis des Gletschers alles bedeckte, einen Holzsteg bauen lassen, eine Promenade durch das neu entstandene, eine Feuchtlandschaft, Blumen, Gras, Gebüsch auf moosigem Grund.
Une forêt primitive parmi les espaces.
Ein primitiver Wald, sagt Descombes, einer der primitivsten Lebensräume des Planeten, absolut schützenswert. Die Idee ist es, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, aber nicht mit den Füßen darauf zu treten.
Parce qu'on peut regarder, mais en préservant, on piétine pas.
Aigle, Ivorne.
Eine musikalische Performance des Komponisten Jacques Demierre inszeniert den Weg des Gletscherwassers als lange Litanei der Orte entlang der Rhone. Im ehemaligen und schon lange leerstehenden Grand Hotel du Glacier du Rhône zeigt die Künstlerin Carmen Perrin eine Ausstellung mit dem Titel »Wohin gehst du, Gletscher?« Sie interessiert sich besonders für die Touristenattraktion des Rhone-Gletschers, eine begehbare Eisgrotte, die seit dem späten 19. Jahrhundert Jahr für Jahr in die Gletscherzunge geschlagen wird. Seit einigen Jahren geht das nur noch, weil das Eis mit riesigen, mittlerweile schmutzig grauen Textilplanen mehr recht als schlecht vor dem Sonnenlicht geschützt wird. Sie präsentieren diese Grotte, damit die Leute über die Farbe des Eises staunen können, aber sie achten nicht darauf, was diese Show eigentlich darstellt. Das ist unwürdig, wie ein unwürdiges Kleid auf dem Körper des Gletschers, damit die Leute Fotos machen können. Für mich ist das Missbrauch. Der Gletscher werde ausgestellt, ähnlich wie früher Menschen indigener Gruppen in Kolonialausstellungen und Zoos präsentiert wurden, sagt Carmen Perrin. Sie wiederum zeigt nun, welche Spuren das unwürdige Textilkleid der Eisgrotte hinterlässt im Wasser des Sees, der sich in den vergangenen Jahren am Fuß der schmelzenden Gletscherzunge gebildet hat. Unter Glaskugeln mit Wasser präsentiert Carmen Perrin Ergebnisse einer Laboranalyse.
Cette couleur-là, c'est du polyéthylène, polypropylène, de microplastique.
Mikroplastik im Gletscherseewasser, weil der Eisgrottenbetreiber trotz massiver Gletscherschmelze sein Geschäft mit den Touristen erhalten wollte.
Das sind jetzt andere Stimmen, andere Rituale, ein anderer Zugang zur Natur, den wir suchen, einen bescheideneren, einen respektvolleren Umgang mit der Natur.
Sagt Kunsthistoriker Bernard Fiebicher. Mit Dutzenden Ausstellungen und Performances überall in der Schweiz will er in den kommenden Monaten Emotionen wecken, die schwindenden Gletscher begleiten, mit den Mitteln der Kunst und mit allen Sinnen.
Auch die Kulturszene nahm sich oder nimmt sich der Gletscherschmelze an. Katrin Hondl berichtete aus der Schweiz.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Sonntagabend, 23 Uhr, die Wohnungstür ist ins Schloss gefallen, der Schlüssel steckt von innen, man selbst steht draußen. Nun muss der Schlüsseldienst kommen. Seriöse Handwerker-Notdienste erledigen das auch am Wochenende für maximal 300 Euro. Dubiose Firmen verlangen bis zu 1000 Euro und mehr. Wie man im Notfall die Abzocke vermeiden kann, das erklärt Werner Nording im Verbrauchertipp.
Das Bad steht unter Wasser, der Abfluss ist verstopft, die Heizung funktioniert mitten im Winter nicht mehr oder die Tür fällt ins Schloss und der Schlüssel liegt in der Wohnung. Solche Pannen sind mehr als ärgerlich, sie können auch teuer werden, besonders an Wochenenden oder Feiertagen. Verbraucherinnen und Verbraucher sind dann meist auf einen Handwerker-Notdienst angewiesen. Das Problem, wer danach sucht, stößt schnell auf unseriöse Anbieter. Die Verbraucherzentralen erhalten immer wieder Beschwerden, weil solche Firmen die Notsituation ausnutzen und doppelt oder dreifach abkassieren, sagt Markus Hagge, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Niedersachsen.
Wenn Sie an eine unseriöse Firma geraten, müssen Sie damit rechnen, dass Kosten im vierstelligen Bereich gefordert werden.
Um sich davor zu schützen, sollten Betroffene ihr Problem schon am Telefon möglichst genau schildern und Anfahrtskosten sowie Stundensätze erfragen. Ein erstes Indiz für unseriöse Anbieter ist, wenn die Preise unklar sind oder eine Preisauskunft verweigert wird.
Ich würde sagen, es gibt keinen Grund, eine Preisangabe zu verweigern.
Spätestens vor Ort sollte man sich nach den genauen Kosten erkundigen und sich mit dem Fachmann auf einen Festpreis einigen. Auch wenn man dringend einen Handwerkernotdienst braucht, ist es nicht ratsam, sich gleich die ersten Firmen auszusuchen, die im Internet angezeigt werden.
Man kann Glück haben. Aber es gibt eben auch Firmen, die dafür zahlen, dass sie das beste Ranking bekommen bei Suchmaschinen.
Wenn man mit dem Notdienst telefoniert, sollte man einen Zeugen hinzuziehen, der später im Zweifel den vereinbarten Preis bestätigen kann. Außerdem rät der Experte, Firmen unter der örtlichen Telefonvorwahl anzurufen.
Wählen Sie nach Möglichkeit lokale Handwerker aus, um überhöhte Kosten für die Anfahrt zu vermeiden.
Denn wer einen Notdienst unter der örtlichen Vorwahl erreicht, muss nur für die An- und Abfahrt innerhalb der Ortsgrenzen aufkommen. Berechnet der Anbieter dann doch eine längere Anfahrt, müssen Verbraucherinnen und Verbraucher die Mehrkosten nicht bezahlen. Auch deshalb ist es wichtig, nur auf Rechnung zu bezahlen. Auch das sollte man am besten schon am Telefon vereinbaren.
Lassen Sie sich eine schriftliche Rechnung geben, die Sie nachprüfen können.
Eine Rechnung sollte nur beglichen werden, wenn sie alle Einzelposten aufführt und der vorherigen Vereinbarung entspricht oder angemessen erscheint. Wichtig ist es, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und eine überhöhte Forderung nicht direkt vor Ort zu begleichen oder in bar zu bezahlen. Die Polizei sollte man rufen, wenn der Anbieter mit dem Kunden zum nächsten Bankautomaten fahren will, um das Geld sofort zu kassieren.
Hier zum Bankautomaten zu fahren, ist absolut nicht seriös.
Überhaupt können Dienstleister nur auf Barzahlung bestehen, wenn dies vorher so vereinbart wurde. Leider sei es meist aussichtslos, einmal gezahltes Geld wieder zurückzufordern, weiß der Experte. Doch wenn man diese Hinweise beachte, könne man auch in einer Notsituation viel Geld sparen, etwa für eine Türöffnung.
Sie müssen durchaus mit Kosten bis 300 Euro rechnen, aber Rechnungen von über 1000 Euro für den Handwerkernotdienst werden sich nicht nachvollziehen lassen. Das wird zu viel sein.
Hilfreich ist es natürlich, einen Zweitschlüssel beim Nachbarn oder an einem sicheren Ort zu deponieren, um erst gar nicht in die Verlegenheit zu kommen, einen Notdienst rufen zu müssen.
Wie Sie einen seriösen Notdienst finden, erklärte Werner Nording. Britta Fecke, danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag.